guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Die Masern galten als ausgerottet. Kaum jemand konnte sich noch an ihre typischen Symptome erinnern, wie hohes Fieber und rote Flecken. Jetzt sind die Masern zurück. Österreich steuert auf neue Rekordzahlen an Infektionen zu. Immer mehr Experten sprechen sich inzwischen für eine Impfpflicht aus. Manche Ärzte wollen die Auszahlung von Sozialleistungen an Impfungen koppeln. Die Impfgegner sind alarmiert. Sie sprechen von Körperverletzung und von unzumutbarer Bevormundung. Woher kommt die Impfmüdigkeit? Wie weit darf der Zwang gehen? Und wie berechtigt sind die Sorgen der Impfverweigerer? Unser Thema heute: Impfpflicht, fahrlässig oder überfällig? Ich freue mich auf diese Gäste.
Rolf Krohn. Der Arzt ist überzeugt, Impfen ist grundsätzlich schädlich. Eine Impfpflicht wäre Körperverletzung. Sigrid Pilz. Die Wiener Patientenanwältin warnt: Impfgegner bringen Kinder in Lebensgefahr. Das ist völlig unverantwortlich. Herwig Lindner, der Vizepräsident der Ärztekammer, fordert: Wir müssen die Menschen wieder zum Impfen bewegen, notfalls per Gesetz. David Sieveking, der Regisseur des impfskeptischen Films Eingeimpft, sagt: Viele Eltern haben Angst um ihre Kinder. Ein Impfzwang würde das Misstrauen verstärken. Stefan Juncker, der Psychologe, hält fest: Die steigende Impfskepsis ist das Ergebnis der Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft.
Herr Krohn, die Masern breiten sich ja immer stärker aus. Das fühlen viele auf eine Impfmüdigkeit und Impfskepsis zurück. Sie sind anderer Meinung. Sie sagen, Impfen schützt nicht, Impfen nützt nichts, Impfen schadet. Das heißt, Ihrer Meinung nach müssten wir mehr Angst vor den Impfungen als vor den Masern haben?
Tatsächlich, bei Masern ist es ja so, weil die Masernimpfung ja letztlich genau das bewirken, wovor wir eigentlich Angst haben, nämlich dass Säuglinge die Masern bekommen, weil die Mütter keinen Impfschutz mehr übertragen, also keinen Nestschutz mehr übertragen. Und weil auch die Erkrankung jetzt letztlich ins Erwachsenenalter verschoben wird, weil eben Kinder die Masern nicht mehr persönlich durchmachen können.
Und was macht Sie so sicher, dass die Impfung gefährlicher ist als die Krankheit selber?
Das ist wissenschaftlich ja inzwischen sogar untersucht und belegt, dass Impfschäden einfach nicht realistisch wahrgenommen werden können, weil wir doch keine doppelblind-placebo-kontrollierten Studien machen zu den Nebenwirkungen. Das heißt, wir können zu Nebenwirkungen überhaupt gar keine Aussage machen und Impfschäden eigentlich systematisch nicht erfasst werden und sogar vertuscht werden.
Und das gilt für alle Impfungen?
Das ist in der Regel bei allen Impfungen so. Ja.
Herr Lindner, Sie sind Arzt, mein Kollege. Können Sie dieser Sicht aus medizinischer Sicht irgendwas abgewinnen?
Ich kann natürlich diesem Unsinn nichts abgewinnen. Erstens einmal schon nicht aus meiner Erfahrung als Spitalsarzt und Infektiologe, der täglich mit auch vermeidbaren Erkrankungen, durch Impfungen vermeidbaren Erkrankungen zu tun hat. Und
nicht das heißt, nur, an der Argumentation von Herrn Krohn ist gar nichts und in
auch
keiner
nicht,
Weise
nicht nur, nein, überhaupt nicht. Und auch nicht aus der Sicht eines Betroffenen. Also ich komme aus einer Generation, die noch keine Masernimpfung hatte. Die hat es damals noch nicht gegeben. Und ich denke, viele Zuseherinnen und Zuseher hier werden die gleiche Erfahrung gemacht haben. Masern sind keine harmlosen Ausschläge. Es ist eine wirklich schwere Erkrankung.
Und die durch Impfung vermeidet
durch
und verhindert
Impfung wäre. Zu 99% zu verhindern ist. Und ich wünsche es niemandem, das durchmachen zu müssen, keinem Kind das durchmachen zu müssen, was meine Generation noch durchmachen musste. Viele Vertreter meiner Generation, in meinem Fall war es so, und das waren völlig unkomplizierte Masern. Das war keine Komplikation wie Lungenentzündung oder Hirnentzündung. Aber diese unkomplizierten Masern waren wirklich für ein Kind, ich war damals 7 Jahre, die Hölle. Und ich erinnere mich an kaum irgendwelche Ereignisse aus diesem Jahr 1969, nicht einmal an die Mondlandung der Amerikaner. Aber ich erinnere mich noch mit Schaudern an diese Masern, die damals auch dazu geführt haben, dass die Haut blutig war und ein ganz schrecklicher Juckreiz aufgetreten ist. Und ich will nicht, dass das irgendein Kind in Österreich oder sonst wo auf der Welt noch erleben muss in dieser aufgeklärten Zeit.
Sie würden das gern riskieren, Herr Krohn?
Bitte?
Sie würden das gern riskieren?
Nein, ich sehe das einfach anders. Ich sehe die vielen Impfschäden, die dagegen stehen. Und die Masern sind von jeher eigentlich immer eine harmlose Erkrankung gewesen. Die werden eigentlich erst schlimm gemacht durch die Therapien, die wir haben, nämlich durch Fiebersenkung zum Beispiel. Ja. Aber also ich habe auch die Masern durchgemacht. Ich bin nicht daran gestorben. Und ich finde, das ist jetzt im Vergleich zu den vielen Impfschäden, die wir setzen, eine Erkrankung, die harmlos verläuft, in der Regel. Es aber gibt jetzt, natürlich jetzt, komplizierte Fälle auch, aber in der Regel verlaufen die
Masern. Aber jetzt sitzt hier ein Kollege von Ihnen, auch ein Arzt, der sagt, das, was Sie sagen, ist blanker Unsinn.
Ja, er sagt, es sei Unsinn, ja genau.
Und wie kommen wir jetzt irgendwie auf einen grünen Zweig? Wie finden wir raus?
Gar nicht.
Gar nicht?
Wir kommen da gar nicht. Also was mich immer wundert ist, dass Ärzte wie Sie nicht ihre Approbation verlieren, denn sie schaden der Bevölkerung, sie schaden den Eltern, die sich fragen, soll ich mein Kind impfen? Wenn man solchen hanebüchernen, gefährlichen Unsinn verbreitet wie Sie, dann frage ich mich, dass Sie sind Deutscher, dass da keine Konsequenzen erfolgen. Es gibt ja einen Stand der Wissenschaft, es gibt evidenzbasierte Medizin und der darf man schon vertrauen. Und ich möchte einfach unsere Zuschauer bitten, glaubt das einfach nicht.
Ja, genau.
Glaubt das nicht.
Es ist Unsinn, was ich sage.
Es ist Unsinn, was Sie sagen. Und Sie haben es gehört, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass Sie das auch so persönlich schildern. Ich gehöre auch zu der Generation, wo Masern durchgemacht wurde. Und ich hatte Freunde in der Schule, die haben entsetzliche Mittelohrentzündung bekommen als Folge. Und wir wissen, dass das keine Ausnahmen sind. Und es gibt auch Todesfälle. Das soll die Bevölkerung wissen. Lasst euch impfen fix noch einmal.
Herr Linnetz sagt, Frau Pilz, eigentlich wundert Sie sich, dass jemand eine Approbation hat. Würde Herr Krohn in Österreich, Sie sind ja Vizepräsident der Ärztekammer, würde ihm die Approbation entzogen werden, wenn er öffentlich diese Haltung vertritt?
Wir haben dieses Thema in den letzten Jahren mehrmals erleben müssen und auch abgehandelt bekommen bis zum obersten Gerichtshof. Es ist auf jeden Fall so, dass ein Arzt seine Patienten nicht schädigen darf. Und in Österreich, wenn er seinen Patienten oder seinen Menschen, für die er verantwortlich ist, von der Impfung abrät und die erkranken, dann ist es ganz klar, dass das ein Faktum ist, wo er sicherlich bei uns zumindest ein Disziplinarverfahren bekommen würde, wenn nicht überhaupt die Aberkennung da.
Also wir können jetzt einmal darf ich noch ganz kurz was sagen?
Also, ja.
Ich wollte Sie was fragen. Mir fällt immer auf, wenn es solche Positionen gibt, ja, der Impfbefürworter und der Impfgegner, dann werden Positionen erklärt und ich habe das Gefühl, man hört einander gar nicht zu. Also zum Beispiel, also von beiden Seiten würde ich das auch sagen. Ja? Aber in dem Fall hat jetzt zum Beispiel Herr Krohn gesagt, er glaubt, es gibt unheimlich viele Impfschäden, die nicht erfasst werden. Und ja, deswegen ist die Impfung gefährlich. Ja. Oder er hat irgendwelche, ich weiß nicht genau, auf welche Daten er zurückgreift, wenn er das sagt, aber er geht davon aus. Und das ist der Grund, warum für ihn die Impfung gefährlich ist. Aber in den Antworten wurde jetzt gesagt, die Masern sind schlimmer als jetzt so allgemein vielleicht angenommen. Es ist keine harmlose Kinderkrankheit. Aber auf das Argument, was Herr Krohn gebracht hat, wurde gar nicht eingegangen.
Glauben Sie, dass die Masern ungefährlich sind?
Nee, glaube ich nicht. Ich sage nur beim Gespräch, ja, wünsche ich mir.
Aber wie würde man dann darauf eingehen? Nee,
ich würde gerne auch auf das Argument, was er gebracht hat, dass man darauf auch einmal eingeht oder Sie Ihre Position dazu darlegen, wenn er sagt, es gibt ganz viele schlimme Impfschäden durch
Masern. Also ich möchte mal darauf hinweisen, hier waren gar keine Argumente in der Diskussion. Der Herr Fleischhack hat in der Eingangsrunde gefragt, das ist Ihre Meinung dazu, Herr Krohn. Mhm. Und genau das hat der Herr Krohn abgeliefert, eine subjektive Meinung ohne Faktenbasis. Und leider ist die Diskussion bis jetzt auch so weitergegangen. Der Herr Linden hat auch eine Auskunft gegeben. Er hat auf seine Erfahrung rekurriert als Spitalsarzt, was ja legitim ist. Aber auf der Basis verunsichere ich natürlich Menschen, was stimmt. Jetzt habe ich zwei Ärzte da sitzen, die tauschen irgendwas aus, aber es gibt eine Faktengrundlage, die ist breit und auf die gilt es, sich zu besinnen und darauf kann man dann so Empfehlungen geben, wie es die Frau Pilz eben gerade gemacht hat. Lasst euch impfen, Leute.
Es ist vor allem, es gibt ein Impfschadengesetz in Österreich und nach dem werden Impfschäden auch abgefunden und da wurden in den letzten Jahren, glaube ich, zwei überhaupt.
In den glauben, dass mit letzten Jahren sehr wenige, ja, und ich glaube in den letzten 10 Jahren waren es 19. Bei 32 Millionen Impfdosen, die verabreicht wurden.
Das sind die Fakten.
Da können Sie eine Rechenübung machen, wie viel das dann.
Ich habe in meiner Praxis Laufzeit über 5.000 impfgeschädigte Patienten bisher behandeln dürfen. Ja, und zu 99,9% hören diese geschädigten Patienten Nein, das hat mit den Impfen nichts zu tun.
Jetzt stimmen.
Jetzt wird schon relevant, wer es sagt. Wenn das jemand sagt mit einer großen Studie, die mit den entsprechenden wissenschaftlichen Methoden erhoben ist, dann sage ich, passt. Aber wenn das mir ein Arzt sagt, der auf seiner Webseite, Entschuldigung, hören Sie mir zu, der auf seiner Webseite wirbt, dass er in den 80er Jahren schon den ersten impfkritischen Vortrag gehalten hat, Sie kommen ja aus der Nummer gar nicht mehr raus. Also es wäre ein Gesichtsverlust für Sie ohne Ende, wenn man Ihnen Fakten hinlegen würde.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aus welcher Nummer komme ich nicht raus?
Sie haben sich eine Biografie aufgebaut, die auf Impfgegnerschaft beruht. Und aus der Nummer kommen Sie im Prinzip nicht mehr raus.
Vielmehr bin ich Arzt. Und für mich gilt einfach, die Dinge, die Menschen schaden, wegzulassen.
Genau.
Und das Impfungen,
an der Stelle sind wir uns einig.
Das Impfungen. Und erstens.
Bitte, darf ich Sie was fragen? Nein, da kommen Eltern ausreden. Zu Ihnen und Sie fragen Sie, ob soll ich impfen oder nicht?
Nein, ich möchte bitte ausreden, weil sonst hat ja der Diskussion keinen Sinn. Ich wollte gerade einen Satz formulieren, Sie fallen mir ins Wort, bringt nichts.
Ich wollte wissen, also, ob Sie bei Masern abraten.
Ich möchte bitte meinen Satz sprechen. Ist das möglich? Danke. Also, wir haben keine doppelblind placebo-kontrollierten Zulassungsstudien. Die Masernimpfung, wie alle anderen Impfungen auch, werden nicht auf Nebenwirkungen untersucht. Die Packzettel sind dennoch voll mit Nebenwirkungen, die auch auftreten. Ja? Definitiv auftreten. Sie reden von schweren Mittelohrentzündungen. Wie häufig wird dieses Phänomen denn wirklich erfasst in der Medizin? Wie häufig Kinder nach Masern, Mumps, Röteln, Impfung, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung und so weiter bekommen?
Ich habe nach Masern, nicht nach Impfung, nach Masernerkrankung, Mittelohrentzündung. Und ich darf jetzt meine Frage stellen. Sie haben das schon zweimal gesagt mit der Doppelblindenstudie. Ich frage Sie jetzt auch zum zweiten Mal, wenn ein junges Paar mit Kind kommt, ein Baby, sagen Sie dann, impfen Sie es nicht oder impfen Sie es später oder gar nicht oder warum oder wie?
Das muss doch letztlich die Eltern müssen.
Na, was
die
Sie sind der Arzt
selber und entscheiden.
Ja, aber was sagen
raten
Sie denen?
Raten zu irgendwas? Geben Sie einen Ratschlag?
Also ich rate meinen Patienten, sich definitiv zu informieren, sich mal den Packzettel durchzulesen und einfach weitere Literatur durchzulesen.
Aber das würde mich nicht als Mutter befriedigen. Ich gehe zum Arzt und sage, soll ich mein Kind impfen?
Genau, und damit verlassen Sie sich auf die Meinung eines Arztes, der nichts anderes
gelernt hat. Jetzt sind Sie ein bisschen feig, kommt mir vor, weil Sie wollen hier nicht sagen, dass Sie von der Impfung abraten, was Sie wahrscheinlich tun.
Das ist ziemlich feist, wie Sie mich hier ansprechen.
Das nicht muss feist, nicht sein. Feig, habe ich gesagt. Ich finde es feig, dass Sie mir die Frage, die eine legitime Frage einer von Eltern an den Arzt ist, sagen Sie, soll ich mein Kind impfen lassen? Genau. Das ist jetzt irgendwie gar keine feige Frage und Sie sind ein bisschen feig und beantworten.
Also um welche Impfung geht es denn
um jetzt? Masern.
Masern.
Es geht jetzt speziell um die Masernimpfung.
Masern. Bleiben wir bei den Masern.
Ich bin der Meinung, dass die Masernimpfung uns in ein Desaster hineingefahren hat, was im Grunde fast nicht mehr reparierbar ist. Das, warum wir angefangen haben, gegen Masern zu impfen, das war der Grund, um eben Säuglinge zu schützen. Und jetzt sind die Säuglinge genau diejenigen, die mehr erkranken, weil die Mütter keinen Nestschutz mehr vermitteln. Und die Erwachsenen zu schützen, weil die Kinder keine Masern mehr durchmachen, ist jetzt das Erkrankungsalter eben auch bei jungen Erwachsenen aufgetreten.
Ich darf mal darauf hinweisen, dass eine Sachinformation in Diskussion war. Der Herr Dr. Lindner hat darauf hingewiesen, wie welche Nebenwirkungsfälle es gibt, die sachlich erfasst wurden. Und der Herr Krohn erzählt aus seiner subjektiven Erfahrung.
Zum zweiten Mal dieselbe Geschichte.
So.
Da hatte ich eine Frage an Sie, Herr Krohn, weil Sie darum geht es, was sind Erfahrungen, was sind Fakten. Sie sagen, Sie haben 5000 Impfgeschädigte in Ihrer bisherigen Praxis behandelt. Was waren denn das für Symptome und wie konnten Sie einwandfrei feststellen, dass es sich um Impfschäden handelt?
Also erstmal muss man den Eltern zuhören. Wenn die Eltern sagen, seit dieser Impfung hat mein Kind diese und diese und diese und diese Erkrankung, das mag man beim ersten Mal so abtun, aber wenn man das hunderte und tausende Mal hört in der Praxis, dann wird man aufmerksam.
Dann wird das
und dann macht man die Anamnesen, dann macht man die Anamnesen anhand von einem Zeitstrahl und sieht, dass die Erkrankung, also der Gesundheitsknick, definitiv nach den Impfungen angefangen hat. Was, wenn ein Kind 3 Wochen oder 2 Wochen oder 3 Tage nach einer Impfung plötzlich eine schwere Neurodermitis entwickelt? Die heilt.
Der Mann schmeißt mit den Begriffen Evidence-Based um sich und kann die einfachsten Regeln der Wissenschaft
nicht. Genau, und doziert also Unsinn. Darf ich Sie bitten, Herr Präsident
Lindner, dass Sie das einfach abstellen? Ich würde bitte gerne noch meine zweite Frage stellen, daran anschließen. Sie haben auch gesagt, dass in einem Vorgespräch, dass nur 4-5% der Impfschäden erfasst sind und sagen gleichzeitig, dass sie gar nicht erfasst sind. Wie wissen Sie dann, dass es 4-5% sind?
Wer hat gesagt 4-5%?
Das haben Sie in einem Vorgespräch
habe gesagt, dass
mit
Ärzte nur 3-5% Nebenwirkung melden. Ja? Das ist vom Robert-Koch-Institut fest erhoben worden. 3-5% der Ärzte melden überhaupt Nebenwirkung an das Paul-Ehrlich-Institut.
Und das kann nicht stimmen, sagen Sie?
Doch, das stimmt.
Ja?
Weil Ärzte einfach nicht melden. Weil sie nicht, ich kenne, weil sie nicht melden, weil sie den Verdacht, einen Impfschaden gar nicht erstmal in Erwägung ziehen.
Also ich möchte mal einwerfen. Verdacht eines Impfschadens kann auch jeder melden. Aber es ist, es
aber
ich möchte wieder mal zurückkommen jetzt auf eigentlich den Zweck dieser Diskussion. Bitte. Und ich möchte wirklich jetzt darauf hinweisen, dass Ärzte, die vom Impfen abraten, ein sogenannter unabhängiger Risikofaktor sind wie das Rauchen für den Herzinfarkt. Das heißt also, als alleine ein Risikofaktor, und Ärzte, die von Impfungen abraten, sind der größte Risikofaktor für Infektionskrankheiten.
Die Weltgesundheitsorganisation uns ja jetzt
und festgelegt. Es ist mir viel zu schade, um diese Zeit hier jetzt mit jemandem zu diskutieren, der die Faktenlage einfach nicht kennt und mit dem wir nie auf einen grünen Zweig kommen werden, wie Sie es genannt haben. Ich möchte jetzt, und der auch die Situation jetzt hier in Österreich nicht kennt. Wir haben in der Steiermark einen Ausbruch. Wir haben mittlerweile 30 nachgewiesene Masernfälle und Kinder, die schwer erkrankt sind. Und das sind nicht Erwachsene, es sind immer noch Kinder, die erkrankt sind. Und es sind...
Das sind auch alles ungeimpfte
Kinder. Die Kinder, zwei vor allem, sind Säuglinge, die man gar nicht impfen kann. Darf. Ja. Und die sind beide auf der Intensivstation, einer mit 2 Monaten und einer mit 4 Monaten. Und es ist fraglich, wie das Outcome sein wird bei den beiden. Und da möchte ich wissen, was sagen Sie den Eltern von diesen schwer geschädigten Kindern, die hier eine wirklich schwere Erkrankung durchmachen müssen. Das ist ein Trauma, das gesetzt wird, das verhindert werden hätte können durch den sogenannten, ich möchte den Begriff jetzt nicht, Herdenschutz nicht verwenden, es ist Gemeinschaftsschutz. Ja. Wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung. Ganz und genau. Dieser Verantwortung können Sie sich auch nicht entziehen. Und wir haben jedes Jahr dieselbe Diskussion. Und wir bedauern auch in den Medien, es ist ja gut, dass in den Medien diesmal so viel berichtet wird. Es wird immer gesagt, wie schrecklich das alles ist. Es muss jetzt endlich was passieren, es muss was gemacht werden, der Gesetzgeber muss handeln. Dann vergehen 2-3 Wochen, der Ausbruch ist vorbei und das Thema verschwindet aus den Medien und aus den Köpfen.
Herr Präsident, machen wir es doch so,
müssen wir ansetzen.
Dass wir tatsächlich die Gesundheitsberufe verpflichten, sich zu impfen, alle Ärzte, alle Schwestern.
In der Steiermark, in der Steiermark ist das umgesetzt.
Also in Deutschland impfen sich selbst Ärzte nur 17%.
Ja, leider, das ist eine Fahrlässigkeit. Das ist eine Fahrlässigkeit, die nicht zu dulden ist. Man muss als Patient sicher sein, dass einem das Gesundheitspersonal nicht ansandelt.
Genau.
Um es auf Deutsch zu
sagen. Also wenn Sie über die Nebenwirkungen der Grippeimpfung wissen und wie
häufig Sie sind nicht geimpft. Also ich kann ja entsetzlich, wenn jemand kommt zu Ihnen und Sie stecken vielleicht. Wissen Sie gar nicht, ob Sie morgen nicht jemanden anstecken? Das ist eine Gefährdung.
Darf ich nur mal auf eine andere Schiene in diese Diskussion? Also, jetzt haben wir das irgendwie so gehört. Ist das genau diese Art von Glaubenskrieg, die dann die Eltern unsicher zurücklässt und sagen, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich mache? War das bei Ihnen auch? Ist das der Auslöser auch?
Ja, also es ist sicherlich hoch emotional und extrem polarisierend und man kann wahnsinnig schwer umgehen mit Aussagen, die getroffen werden, weil man es nicht, also als Laie kann man ja das nicht überprüfen.
Aber man könnte sich zum Beispiel, wie die Frau Pilz gesagt hat, verlassen sozusagen dass tatsächlich auf das eine ganz, Mainstream, ganz große Mehr. Es ist ja ähnlich wie bei, also weiß ich nicht, wir hatten vor kurzem eine Debatte über den Klimawandel und da sagt man auch, nachdem irgendwie 90% der Wissenschaftler auf der Welt sagen, es ist so, gibt es eigentlich gute Gründe, das zu glauben,
weil
es wird ja keine Weltverschwörung stattfinden.
Aber es gibt natürlich im eigenen Erleben jetzt bei den Eltern, hat man natürlich durch Anekdoten aus dem Freundeskreis, die wiegen auch sehr schwer. Und es ist gar nicht so einfach, sozusagen die Statistik und den einhelligen Stand der Wissenschaft da sozusagen ins vernünftige Maß zu bringen und richtig einzusetzen. Aber ich bin absolut der Meinung, das ist, also ich halte es nicht für richtig, mit Pflicht und mit Zwang auf das auf das Problem zu reagieren, was hier festgestellt wird.
Auch nicht beim Gesundheitspersonal?
Das weiß ich nicht.
Ja. Aber darum geht es nämlich jetzt. Nicht um Eltern, also mir zumindest, aber dass man sich verlassen kann, dass man nicht im Spital oder in der Ordination vom behandelten
Bild, es geht schon auch ein bisschen um die Eltern und über die Impfpflichtfrage werden wir uns gleich beschäftigen. Ich möchte nur bei dem bleiben, weil das ja die persönliche Erfahrung ist. Was macht man damit? Nicht? Das ist die Frage. Ja. Jetzt wird nicht jeder wie Sie einen Film draus machen können, aber der Auslöser für Sie war auch zu sagen, jetzt habe ich ein kleines Kind. Ich glaube, es war eher Ihre Frau, die Impfskeptikerin war.
Und genau, so die wollte nicht.
Das möchte ich jetzt.
Ja.
Und was ist dann passiert?
Ja, also ich glaube, in der Partnerschaft, also ähnlich wie im Staat, das Verhältnis vom Staat zum Bürger, ist bei uns in der Familie halt, sind zwei Positionen aufeinander getroffen, die ich nicht durch Zwang oder durch Autorität lösen wollte. Und meine Lebensgefährtin wollte erstmal gar nicht impfen und ich hat das überhaupt nicht in Frage gestellt und hätte einfach durchgeimpft, so wie es empfohlen wird, ohne, ich habe auch nie was von Impfschäden gehört oder von Nebenwirkungen von Impfungen früher. Und weil ich meine Lebensgefährtin aber ernst nehmen wollte und ernst nehmen musste auch, ja, weil wir sozusagen eine Partnerschaft führen auf Augenhöhe, wo nicht einfach einer sagt, so, jetzt wird's so gemacht, Klappe halten, habe ich mich den Sorgen angenommen und recherchiert.
Und wir schauen uns vielleicht jetzt einen kurzen Ausschnitt an aus diesem Film, der daraus entstanden ist.
Allein das Gefühl, dass ich jetzt etwas einem kerngesunden Kind antue, tut mir weh. Also das finde ich sehr schwierig, weil ich keine Ahnung habe, ob es wirklich so gut ist. Ich habe einfach Respekt vor dem Zeug.
Die Tetanus-Diphtherie-Impfung 2002, die müsste erneuert werden. Diphtherie gibt es ja so gut wie gar nicht mehr und Tetanus, ich arbeite ja auch nicht im Garten.
Und die Sache ist, es geht auch nicht nur um Sie bei dem Impfschutz, sondern auch tatsächlich um Ihr Baby. Und wir wollen ja Ihr Kind schützen vor neugeborenen Tetanus. Das heißt, die Impfung macht tatsächlich Sinn, auch jetzt in der Schwangerschaft.
Neugeborenen Tetanus?
Ja, das heißt, Ihr Baby kann sich bei der Geburt zum Beispiel infizieren.
Aha, ach so.
Mein Bauchgefühl sagt einfach, ich soll es nicht machen.
Also ich würde einfach auf die Ärztin hören. Der vertraust du doch sonst auch mit den anderen Sachen.
Papa kriegt eine Spritze, weißt du, wie in deinem Arztkoffer zu Hause.
Die Kleine wird mir dann bestimmt folgen wollen, sodass die Mama nicht mehr Nein sagen kann.
Jetzt zwickt's einmal.
Bix und...
Und 1, 2, 3, alles schon vorbei.
Und wieder besser.
Jetzt tust du einmal draufdrücken.
Willst du jetzt auch eine Spritze?
Nee, ich will es nicht.
Die Kritiken waren überwiegend negativ. Man hat ihnen vorgeworfen, dass sie irgendwie eigentlich dann durch diese einseitige, wie zu lesen war, und impfkritische Haltung die Verunsicherung der Eltern eigentlich noch verstärkt hätten mit dem Film. Das war oft zu lesen. Fühlen Sie sich da irgendwie missverstanden?
Ja, weil wenn man den Film anguckt, ist der Film in einiger Hinsicht, also für bestimmte Impfungen, eigentlich eine Bekräftigung zum Impfen. Zum Beispiel, ich persönlich breche eine Lanze für die Masernimpfung. Also meine Kinder werden gegen Masern geimpft und meine Lebensgefährtin hat sich auch davon überzeugen lassen, dass wir das guten Gewissens machen. Bei anderen Impfungen...
Wodurch?
Weil
die Ärzte streiten und es gibt
tausend
Sorgen da und Sie haben das aber dann so recherchiert, dass Sie am Ende sagen,
genau,
ich weiß jetzt, wie es ist.
Genau, also ich halte das für eine fantastische Impfung. Und zwar kann man wirklich sagen, die Masernimpfung gehört zur Gruppe der Lebendimpfstoffe, die dem auch Leuten, die Impfungen als irgendwie, sagen wir mal, künstliche Maßnahme, dem Körper zugefügte Maßnahme, vielleicht dem eine Skepsis gegenüber haben, den kann man sagen, es ist immerhin ein Kontakt zu einem Erreger, der abgeschwächt ist, also der nicht mehr so eine starke Erkrankung verursacht wie der Wildvirus, der kursiert, der wirklich sozusagen zu schlimmen Auswirkungen führen kann, zu schlimmen Nebenwirkungen, sondern wir machen das in einer milden Form durch. Und es hat sich gezeigt in vielen Studien, und das hat mich besonders interessiert bei meinen Recherchen, dass man nach der Masernimpfung sogar auch gegen andere Krankheiten besser dasteht, dass es sozusagen einen stimulierenden Effekt gibt für das
Aber
Immunsystem.
Aber auch das Gegenteil, nicht? Die RSV-Erkrankungen zum Beispiel, die treten wesentlich häufiger auf.
Kenne ich nicht. Ja? Also in dem
RSV macht ganz schwere Lungenentzündungen und das ist eine Nebenwirkung oder RSV.
RSV.
Genau.
Ja. Und was ist damit?
Das macht ganz schwere Lungenentzündungen.
Aber was hat das mit der Masernimpfung zu tun?
Weil das ein ähnlicher Virus ist. Das ist ähnlich wie mit dem Replacement-Phänomen, dass man manche Krankheiten wegimpft und andere an deren Stelle treten. Und die RSV-Erkrankungen sind hochintensiv medizinisch schwere Lungenentzündung. Ja?
Also ganz kurz, auf die Forschungsergebnisse, auf die ich mich beziehe, da hat auch die WHO eine große Übersichtsarbeit gemacht, 2014 veröffentlicht, da geht es um die nicht spezifischen Effekte von Impfungen. Da hat sich gezeigt, dass die Masernimpfung, also in, zum Beispiel in Entwicklungsländern, die Sterblichkeit um 50% verringert hat, also von den Geimpften gegenüber den Ungeimpften, wobei die Masern gar nicht so einen hohen Anteil hatten an der Sterblichkeit. Der lag nur bei 15%. Das heißt, die Impfung hat auch vor ganz anderen Krankheiten offensichtlich, weil Infektionskrankheiten sind in Entwicklungsländern, und das waren vor allem Studien in Westafrika, die Todesursache Nummer eins. Und die Kinder, die geimpft wurden, haben auch weniger Durchfallerkrankungen, weniger Lungenentzündungen bekommen. Und ähnliche Studien wurden auch in Dänemark durchgeführt, wo es zu einer geringeren Krankheitsanfälligkeit kam.
Also von der Masernimpfung sind Sie überzeugt?
Total überzeugt.
Von anderen nicht? Also die Ausgangsposition war Ihre Lebensgefährtin, war die große Impfskeptikerin, und Sie hätten gesagt, machen wir alles. Ja. Jetzt stimmte dann vielleicht doch die Kritik, weil letztendlich sind am Ende der Recherche und mit dem Film Sie der Impfskeptiker geworden, stärker als vorher.
Das finde ich eben, also was mich stört an der Debatte und was ich falsch finde, ist dieses Pauschalisieren. Also wenn man spricht, impfen oder nicht impfen. Ja, das werde ich auch gefragt. Machen Sie ja oder nein?
Naja, es gibt einen Impfplan.
Ja, aber es gibt auch, aber ich finde, wenn man das ernst nimmt, die Diskussion, dann kann man auch muss man über bestimmte Impfungen und über bestimmte Krankheiten reden. Wenn wir jetzt über Masern reden,
eine große Tragödie in der gesamten Diskussion ist, dass Meinungen ausgetauscht werden, dass es so dargestellt wird, Mann gegen Frau. Jetzt überlegen wir mal, wir sind zwei Ärzte. Das ist so, fahren wir in die Berge oder fahren wir ans Meer. Als ob man sich so, wir sind individuelle Bürger, wir machen uns schlau, wir schauen eine Fernsehsendung, wir schauen die Zeitung, da werden die Pros und Kontras ausgetauscht. Und dann machen wir uns halt unsere Meinung. Und dann kommen halt so Durchimpfraten raus, die wir jetzt haben, die bedenklich sind, sodass der Schutz der Gemeinschaft bei drauf geht. Und das ist eben nicht die Faktenbasis. Mhm. Früher hast du einfach vertraut drauf, was Kommissionen ausgegeben haben, wie die WHO, wie Robert-Koch-Institut, wie die Gesundheitsministerien, wie die Ärztekammern, die auf einer Faktenlage das bewertet haben. Mhm. Heute machen sich die Menschen alle selber ein Bild. Wir haben ja gerade das Phänomen, dass die Impfrate gerade bei den Gebildeten geringer ist.
Sinkt.
Mhm. Das ist ja erstaunlich. Bei den weniger Gebildeten ist die Impfrate viel höher.
Eben. Aber Herr Juncker, könnte man nicht auch sagen, dass immer mehr Menschen heute nicht einfach das übernehmen und glauben, was ihnen Expertenkommissionen vorsetzen? Das könnte man ja auch irgendwie als eine Zunahme an Mündigkeitsverständnis interpretieren.
Naja, wir haben zwei Effekte. Also die Menschen machen sich heute schlauer mittels des Internets. Die googeln alles brav nach und schauen.
Schlecht, oder?
Aber das sind die Leute, die Bildungsbürgertum macht sich schlauer, aber das Bildungsbürgertum macht sich eben auch dümmer, weil es kein Problem ist, die entsprechenden Seiten aufzurufen, irgendwelchen Blogs zu landen und irgendwelchen Verschwörungstheorien zu verfallen. Und die Zweifel werden unter anderem in solchen Sendungen gesät, als ob es, wie gesagt, eine Meinung ist. Es war kurz nach Semmelweis war jedem klar, verdammt nochmal, wir brauchen Hygiene im Krankenhaus. Jetzt werden die Hände gewaschen. Fakt, ja. Fertig. So. Und ich will keinem Arzt begegnen, der es als subjektive Meinung empfindet, glaubt, ob er sich die Hände wäscht, ob er Hygieneregeln einhält oder nicht. Das Gleiche gilt für mich für Impfungen. Es gibt eine Faktenbasis. Wir haben seit 200 Jahren haben wir das Thema Impfung. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Das hat hunderten Millionen Menschen das Leben gerettet. Und jetzt wird es so wieder dargestellt wie etwas, wozu man eine Meinung haben kann.
Früher, aber woher nehmen Sie denn das Recht, dass
es 100 Millionen wichtig, Menschen das Leben gerettet
für mich hat? Ist jetzt schon ganz wichtig, einmal klarzustellen, dass es sich hier nicht um einen Glaubenskrieg handelt. Also, was Herr Juncker gesagt hat, ist nur vollkommen ehrlich zu unterstützen. Wir haben diese Diskussion schon lange durch. In der Wissenschaft haben wir diese Diskussion schon lange abgeschlossen und auch in der Bevölkerung im Grunde. Die Gesellschaft, die Menschen sind ja, und da gibt es ja recht neue Daten und Belege dafür, die sind in hohem Maße davon überzeugt, dass die Impfungen sinnvoll sind. Genau sind es 90,4% in Österreich. Und die Impfgegner, die immer so hochstilisiert werden, als wäre das eine andere Lehrmeinung, eine zweite ernstzunehmende Lehrmeinung, die sie verbreiten, die machen einen verschwindenden Prozentsatz von 1% aus. Aber die machen natürlich sehr, sehr viele Postings und Seiten und Homepages im Internet, so wie die Trolle, die russischen, die
die Falschmeldungen verbreiten.
Aber ist es nicht auch so, dass genau das, was Sie sagen, die Diskussion ist durch,
Ziel noch.
Jeder, der das nicht glaubt, hat also, irgendwie...
Nein, nicht die Diskussion. Nein, es geht nicht um die darum, dass eine Diskussion durch ist, sondern ob ein Forschungsstand klar und eindeutig ist.
Ich finde,
es ist auch ganz wichtig, dass Menschen Dinge hinterfragen. Und es ist in der Impfberatung sehr wichtig, dass
die anderen lange Vertreter des Forschungsstandes vielleicht dann irgendwie suboptimal in der Kommunikation gewirkt haben.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Wir kommen jetzt zu den Maßnahmen und da bin ich jetzt ganz dankbar, dass Sie da schon den Schritt weitergehen. Wir sollten uns ein Ziel setzen und das Ziel sollte sein, das Anheben der Durchimpfungsrate auf die nötigen von der WHO, das muss ich glauben, das sind mathematische Modelle dahinter, von den 95%, die ausreichen, um auch die wirklich kranken Menschen, die man nicht mehr impfen kann oder wo die Impfung nicht wirkt, oder die kleinen Jungen, die man noch nicht impfen kann, auch schützt und wo man dann auch diese Trittbrettfahrer auf der Gemeinschaftsimmunität, die sich auch nicht impfen wollen, halt auch mitschützt. Ja,
dazu gibt es aber auch viele Zahlen, einfach, die man betrachten
muss. Dieses Ziel müssen wir erreichen und da gibt es ein Bündel von Maßnahmen. Und da
wir haben in Deutschland 96% Impfquoten für die erste Masernimpfung. Was soll da noch eine Impfpflicht bewirken? Die zweite Impfung, die man gegen Masern macht, ist keine Auffrischimpfung, sondern nur eine Abfangimpfung. Eine Auffangimpfung von denjenigen 5%, die durch die erste Masernimpfung nicht stimuliert werden. Ja? Das heißt, wir haben schon allein 5% Impfversage. Das ist eine Auffangimpfung, das ist keine Auffrischimpfung. Die zweite Impfung ist keine Auffrischimpfung bei Masern. Wir haben 5% Impfversager. Wir haben überhaupt null Idee darüber, und es ist auch nicht wissenschaftlich wirklich untersucht, wie lange und auch in welcher Höhe Antikörper vorhanden sein müssen, damit man von einem relativen Schutz ausgeht. Ja? Manche Literaturstellen schreiben von 300 internationalen Einheiten, manche von 1000. Ja? Und wie lange das letztlich anhält, ist jetzt eine Frage.
Das heißt, Sie sagen, der Stand der weltweiten Forschung, wie er da liegt, das stimmt eigentlich alles nicht. Warum sollten eigentlich, weiß ich nicht, 95% der Ärzte, 99% der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, absichtsvoll was Falsches sagen?
Weil wir Gehirn gewaschen werden.
Stopp. Nur mal klar, der verbreitet hier eine krude Verschwörungstheorie.
Ja, wirklich.
Also wir können der WHO nicht glauben, wir können der Mehrheit der Ärzteschaft nicht glauben, wir können den Universitäten. Wir haben zehntausende Studien zum Impfen, allen möglichen Bereichen, alles Blödsinn. Wahnsinn.
Können wir einen Schritt weiter gehen?
Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen.
Sie unterbrechen mich jetzt einfach einmal gar nicht, okay?
Ja?
Sind Sie jetzt einfach einmal still und hören
wir. Nein, aber er wollte eigentlich sein Argument zu Ende führen.
Ich will es nicht hören. Darf ich sagen, warum? Weil, jetzt gehen wir kurz auf die Metaebene. Wir fallen ständig in die Falle hinein, dass wir solchen Leuten zu lange zuhören. Und wir sollten doch jetzt darüber reden.
Das kann ich leider nicht akzeptieren. Wir können nicht eine Diskussion haben, jemanden einladen und sagen, wir sollten ihm nicht zuhören.
Aber er hat schon sehr lange gesprochen.
Aber das war ein Vorwurf, der sagt, und das war auch die Frage, warum und wie kommt jemand dazu, zu sagen, ich kann 99% des Weltwissens widerlegen.
Verschwörungstheoretikers beschimpfen, brauchen wir uns doch nur mal diese perverse Fertilisationsimpfung anschauen. Das ist Genozid.
Wie kommen Sie drauf, dass Sie sagen, dass so gut wie alle, die fachlich ausgebildet sind und sich mit dem Thema befasst haben, falsch liegen? Aber Sie meinen, richtig zu liegen.
Ich bin Mediziner, ich habe studiert. Ich weiß, was ich an der Universität gelernt habe. Zu Impfungen null. Absolut null.
Und die anderen?
Welche anderen?
Die mit Ihnen studiert haben, die einen Facharzt gemacht haben, die eine wissenschaftliche Ausbildung genossen haben, die promoviert haben.
Lernen wir zum Thema Impfen absolut nichts. Absolut nichts.
Okay, ja, also bleiben wir bei Verschwörungstheorien, Haken dran.
Und
schauen wir, wie kriegen wir
das raus. Ich habe Medizin studiert, ja. Also es ist auch heute noch nicht Prüfungskatalogsgegenstand, dass wir irgendwelche wirklich relevanten Impfungen
haben. Sollten uns auf der Ebene eine
Zeit unterhalten. Aber ich möchte jetzt einfach mal nochmal das Beispiel.
Wir sollten zu unserem Ziel kommen und zum Thema zurückkommen.
Genau,
das wir eigentlich heute
das Thema ist
die Frage, ob Sie recht haben oder 99% der anderen, können wir hier nicht klären und möchte nicht. Ich möchte deswegen zurückkehren zu der Frage, wenn der Stand da ist, der da ist, was tut man dann dagegen? Und jetzt gibt es immer häufiger die Forderung, dass es eine Impfpflicht geben soll. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wie eigentlich die Österreicher zu seiner Impfpflicht stehen würden. Bitte.
Im gesamten Vorjahr gab es in Österreich 77 Masernfälle. Im laufenden Jahr mussten bereits 31 Erkrankte behandelt werden. Schlagzeilen machte der Fall eines an Masern erkrankten ungeimpften 15-Jährigen, der im Wartezimmer einer Kinderklinik in Graz ein Baby und mindestens einen weiteren Volksschüler mit Masern infizierte. Dieser trug das Virus weiter in seine Schule im Bezirk Weiz. Um die Ausbreitung zu stoppen, wurden daraufhin vorsorglich 26 der 134 Mitschüler mit einem Schulverbot belegt. Denn auch diese Volksschüler waren nicht gegen Masern geimpft. Angesichts dieser Masernepidemie sprechen sich in einer aktuellen Umfrage 3 von 4 Österreichern für eine verpflichtende Masernimpfung für Kinder aus. Die Zustimmung zieht sich quer durch alle Gesellschaftsschichten.
So, Frau Pilz, und Sie sind jetzt auch für eine Impfpflicht, aber zunächst mal nur fürs medizinische Personal. Jetzt sind 3/4 der Österreicher wären dafür generell eine Impfpflicht für Kinder, aber weder Sie noch die Politik geht eigentlich diesen Schritt. Für eine generelle Impfpflicht sind Sie ja auch nicht.
Also ich denke, wir sollten dort anfangen, wo wir auch wirklich jetzt einmal ganz gut die Dinge regeln können beim Personal in den niedergelassenen Ordinationen und im Spitalsbereich und auch die Kindergärtnerinnen und die Lehrer.
Gibt es Datenmaterial, das her, dass man sagt, die sind das Problem?
Wenn man sich die insofern, als man natürlich ein Multiplikator ist, wenn man ein Kinderarzt ist oder eine Hebamme, dann, wenn man da sozusagen infiziert ist, dann hat man ja mit vielen vulnerablen Patienten, Bevölkerungsgruppen zu tun. Und warum ich nicht gleich nach einer generellen Impfpflicht der das Wort rede, weil ich meine, dass wir schon noch eine große Aufgabe haben, aufzuklären und genau diese Informationionslücken zu schließen. Also sozusagen mit gutem Beispiel gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, die Gesundheitsdiensteanbieter sprechen mit einer Stimme. Leute wie dieser Herr dürfen das nicht mehr verbreiten, wenn sie ihren Beruf ausüben. Dann ist es so, dass wir wissen, wir sind am Stand der Wissenschaft und sagen der Bevölkerung, worum es geht, solange jemand das öffentlich kundtun darf und seine Approbation nicht verliert, wie kann man denn da dann die Impfpflicht bei der Bevölkerung durchsetzen? Also dieser erste Schritt und die Verpflichtung, dass man hervorragend aufklärt, dass man das Impfen leicht macht, dass in den Schulen, in den Kindergärten, dass wenn jemand sagt, ich will mein Kind nicht impfen lassen, dass es ein verpflichtendes Impfaufklärungsgespräch gibt, also dass man die Leute reinholt und nur dann, und das ist eine Güterabwägung, wenn eine Epidemie wirklich droht, kann man temporär oder vielleicht sogar für eine Erkrankung auch tatsächlich, wie bei den Bocken oder bei der Pest oder was immer, eine Impfpflicht verhängen. Also sind wir mit Augenmaß, sind wir schrittweise und tun wir endlich unsere Hausaufgaben.
Genau. Also wenn wir jetzt anschauen, es ist ganz klar, dass das ein Bündel von Maßnahmen ist, das erforderlich ist. Und dazu gibt es auch wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit von einer spanischen Präventionsepidemiologin namens Silvia Martinez, die einen großen Ausbruch in Granada 2011, 2012 und vor allem die Zeit danach genauestens analysiert hat. Und sie ist auch zu dem Schluss gekommen, dass eine Pflicht schon etwas bewirkt, nämlich dass die, die ohnehin schon einen eher radikalen Standpunkt haben, noch weiter radikalisiert werden und noch mehr in die Offensive gehen. Also das ist schon eine gewisse
das
Gefahr.
Gegen eine generelle
aber nein, nicht unbedingt, weil man holt aber Unsichere ab und das ist das Wichtige. Das muss man irgendwie schaffen. Wir müssen als Ärzte schauen, dass wir von dem Versuch der Bevölkerung, den Menschen, den besorgten Müttern, die ja das Beste wollen, für ihre Kinder mit wissenschaftlichen Studien zu kommen. Das verstehen sie nicht. Man muss den Menschen das anders bringen. Und,
warum?
Und man muss sich auch die Zeit nehmen, die Impfgespräche, die sind Informationsgespräche, die sind auch sehr zeitaufwendig. Das ist eine ganz klare Sache. Aber wenn man sich diese Zeit nimmt und gute Erklärungen hat, und die haben wir für die Impfungen, vor allem für die
Das ist ja alles nicht neu, dass die Situation immer noch so ist, wie sie ist, heißt, das hat man nicht gemacht.
Ja, ich komme jetzt zu den weiteren Punkten und dann
wenn Sie meine Frage beantworten könnten. Wenn wir das seit 20 Jahren so sagen und seit 20 Jahren sagen Sie und andere Vertreter der Ärzteschaft, man müsste, es ist nur die Situation immer noch so.
Ich komme jetzt gleich zu meiner Forderung. Wir brauchen ein, das ist der nächste Schritt, wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Erinnerungssystem. Das wird wahrscheinlich jetzt mit dem elektronischen Impfpass leichter werden, dieses umzusetzen. Das ist sicher eine große Hoffnung, weil wir von der ersten Teilimpfung bis zur zweiten 7% verlieren, von der Durchimpfungsrate von 87% auf 80%. Und das ist nicht deshalb, weil sie konvertiert sind zur Nichtimpfung, sondern weil sie schlicht und ergreifend vergessen. Und dann kommen wir zu den Forderungen, und das ist mir ein wichtiger Punkt, das ist unsere Forderung aus der Steiermark auch, wie die Volksanwaltschaft das auch tut, die Koppelung von Sozialleistungen wie das Kinderbetreuungsgeld beispielsweise oder Familienbeihilfe an absolvierte Impfungen.
Wäre das ein Vorschlag, mit dem Sie als Elternteil d'accord gehen könnten, zu sagen, es ist so wichtig, das heißt, man koppelt die Auszahlung von Sozialleistungen ans Impfen? Würden Sie das für angemessen halten?
Also ich glaube, dass das hätte den Effekt, dass viele Leute, die am Zweifeln sind, in die Opposition getrieben werden oder sich eher verschanzen. Also wenn man das sozusagen als Drangsalierung sieht, ohne dass die Argumente gebracht werden. Also ich finde, man muss die Leute mit guten Argumenten und Erinnerungen erreichen. Und das reicht, glaube ich. Also in Berliner Ausbrüchen war also klar, dass vor allem, also bei 2015, mit dem habe ich mich stark beschäftigt, der ist passiert während der Dreharbeiten, da waren es vor allem Jugendliche und Erwachsene, die den Virus weitergetragen haben, die nicht wussten, dass sie, dass ihr Impfschutz nicht gegriffen hat, die nicht das zweite Mal geimpft worden waren und die hätten durch Erinnerungsmaßnahmen erwischt werden worden können. Und bei der Einschulung sind, glaube ich, 95% oder 96% sind geimpft. Ja, aber da hapert es wohl wirklich. Und ich glaube, das sind erstmal Maßnahmen, bevor man...
Also man hat in offenen Gesellschaften hat man immer das Grundproblem zwischen Freiheit des Einzelnen und Sicherheit. Und ich muss immer schauen, wie ich das Ganze gegeneinander abwäge. Egal, ob es um öffentliche Sicherheit geht oder ob es um Impfungen geht. Und man muss wirklich schauen, dass man Leute nicht in die Ecke treibt und zu viel Zwang auflegt, aber einen sinnvollen Zwang. Also Frau Pilz hat das ja eben gerade mit Maß bemessen. Und es ist wichtig, Maßnahmen bündel zu nehmen und zu schauen, an welchen Punkten liegt es. Das ist nämlich nicht nur ein Punkt, warum Leute nicht zur Impfung gehen oder die Zweitimpfung nicht kassieren, sondern es sind viele Gründe, die muss man jeweils extra adressieren. Und da fehlt es an ein paar Stellen noch.
Aber die Leute haben...
Und an was es fehlt, lassen Sie es mich kurz ausführen.
Aber was fehlt denn da?
Was fehlt ist zum Beispiel, die Leute, die ich nicht gut erreiche, sind die echte Nadel- und Spritzenphobien haben. Das sind 5-15% der Bevölkerung. Das sind nicht die, die ein bisschen Angst haben vom Spritzen, sondern die eine ausgeprägte Phobie haben. Und die erreiche ich nicht mit Sachinformationen. Von denen wissen viele sehr wohl, dass es schlau wäre, sich impfen zu lassen, aber sie wissen nicht wie. Für die gibt es zum Beispiel keine breiten Angebote. Also wie kann ich schnell mich einer Nadel-Spritzenphobie widmen, um die Angst rauszukriegen? Das ist ein Punkt. Der ist vakant. Der wird nicht bestallt.
Das Erinnerungssystem ist ja auch so eine Frage. Ich finde das ja interessant und da stimmen alle zu, das müsste man. Aber ich meine, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Man weiß es auch seit x Jahren, dass das Nichterinnern ein Problem ist und man sagt es nach jedem Ausbruch, aber es passiert
nicht. Naja, es gibt auf der einen Seite, auf der bösen Seite gibt es die Masernpartys, aber es gibt keine Impfpartys, sondern es ist immer verbunden halt mit dem Aufriss, du machst deinen Termin beim Arzt und so weiter.
Es gibt ganz pragmatische Lösungen.
Wie man es niedrigschwelliger einfach macht.
Ja, dass zum Beispiel der Kinderarzt auch legitimiert ist, die Eltern mit zu impfen, wenn man mit dem Kind kommt. Dass man sagt, man kauft sich in der Apotheke den Impfstoff und lässt ihn sich dort vom Apotheker, der Apothekerin verabreichen. Dass die Schulärzte rechtlich und strukturell so aufgestellt werden, dass sie das gut machen können. Dass man schon in den Kindergärten und
so ein viel niedrigschwelligeres Angebot, einfach, dass das leicht können, ist.
Das ist eh leicht. Wir haben wirklich ein fundiertes Aufklärungsgespräch dazu. Aber ich möchte jetzt noch mal zu viel kommen, weil das war die letzte Maßnahme, die mir noch fehlt.
Um 95%,
wenn man
was wollt ihr da noch steigern?
Wenn man nicht weiterkommt mit Aufklärung und Erinnerungssystem und bei 87% stehen bleibt und nicht auf die 95 kommt, dann braucht man andere Maßnahmen. Und da ist eben die Kopplung der Sozialleistungen eine Maßnahme, aber auch möglicherweise
das nicht. Ob das treffsicher ist,
da bin ich sehr, sehr kritisch. Das ist nicht unsere primäre Forderung, aber eines ist auch sicher. Pflicht muss nicht immer abschrecken. Es ist, und da erwähne ich jetzt gar nicht die guten Pflicht, ich möchte, weil wir hier im schönen Salzburg sind, in einer Skiregion, nicht weit von hier, und gerade Semesterferien sind, hier im Land gibt es eine Helmpflicht für Kinder bis 15 Jahre. Und niemand stellt diese
jetzt in Frage. Jetzt würde ich aber fast den Herrn Krohn noch mal bitten, zu sagen, zwischen der Pflicht, einen Helm aufzusetzen, und einem Vorgang, den dann Leute wie Herr Krohn tendenziell als Körperverletzung, nämlich tatsächlich als so ein quasi, wenn man noch dazu, wenn man Nadelimpf Phobie hat, ist ja dann vielleicht schon noch einmal ein Unterschied. Ne?
Ich meine, die Frage ist ja, was wir noch steigern wollen. Wir haben Impfquoten in Deutschland für die erste Masernimpfung über 96%. Diejenigen, die sich nicht gegen Masern impfen, muss man natürlich hinterfragen, warum machen die das nicht? Wir kommen ja nicht als Impfgegner auf die Welt. Wir sind ja nicht Deppen, die nicht Studien und so weiter bewerten können. Die größte Impfkritik ist von jeher von Ärzten ausgegangen. Schon immer. Die meisten Bücher, die wirklich gut sind, sind von Ärzten geschrieben. Wir sind doch keine Deppen. Und nicht es wert, dass man uns das Approbationsrecht entzieht und uns von Anfang an als Unsinn bezeichnet. Wie wird man Impfkritiker?
Das ist die gute Frage. Wie sind Sie es geworden?
Weil ich einen Freund habe, der 6 Wochen blind war nach der Typhusimpfung, weil ich in meiner Nachbarschaft ein Kindlein hatte, das 3 Tage nach der Dreifachimpfung damals gestorben war und weil ich auf einen Missstand aufmerksam geworden bin, der zum Himmel schreiend war. Während in Deutschland nämlich damals in der Dreifachimpfung die Pertussis-Komponente, die Keuchhusten-Komponente aus dem Impfstoff herausgenommen worden ist, weil sie schwerste Komplikationen hervorgerufen haben. Wir haben viele Jahre keine Keuchhustenimpfung gehabt, kam ein Wiener Professor an die Universität und erzählte uns, dass die Keuchhustenimpfung eines der bestverträglichsten Impfungen sei. Das ist doch ein Missstand da, der schreit doch zum Himmel.
Entschuldigung, das Argument, was immer wieder gebracht wird, das erlebe ich übrigens nicht als impfkritisch, sondern als Impfgegnerschaft. Gegen kritischen Dialog ist nichts einzuwenden, der ist ja sehr zu begrüßen. Das ist ja keine Frage, dass man Argumente gegeneinander abwägt. Aber dieses Argument immer, es haben sich irgendwelche Nebenwirkungen realisiert. Das mag sein. Das kann ich gar nicht. Wir haben eine Statistik vorhin gehört, es gibt einen bestimmten Fall, da habe ich Nebenwirkungen. Aber wenn ich eine Wirkung haben will, muss ich auch riskieren, dass es einmal Nebenwirkungen gibt. In Österreich kommen jährlich 30 bis 40 Menschen beim Fahrradfahren ums Leben. Aber keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, ich bringe meinem Kind das Radlfahren nicht bei, weil es so gefährlich ist. Wir bringen unseren Kindern Schwimmen bei, aber jedes Jahr sterben Dutzende Kinder in Freibädern, weil sie ertrinken. Trotzdem sagen wir, das ist die Freiheit wert, das ist uns ein wichtiges Gut, deswegen machen wir es.
Genau. Außerdem ist die Kosten-Nutzen-Abwägung beim Impfen ganz eindeutig. Natürlich, hat ein gewisses Risiko, aber ist der Nutzen umso gigantisch größer als das Risiko, dass man...
Ich möchte das mal einen größeren Zusammenhang stellen, weil was ich in den letzten Jahren sind, die Impfraten gesunken, vor allem die Zweitimpfraten sind gesunken. Wir haben mehr Fälle jetzt zum Beispiel Masern. Da ist noch mal was ganz Neues ins Rutschen gekommen zu den alten Impfgegnern und Verschwörungstheorien und Skeptikern und Angstleuten. Nämlich wir haben einen Vertrauensverlust in Autoritäten, in Staat, in Politik, in Wissenschaft, sodass ich nicht mehr richtig bereit bin zu sagen, okay, die empfehlen das, die haben sich Gedanken dabei gemacht und ich darf mich darauf verlassen, weil was die mir empfehlen, das passt schon. Die haben sich das überlegt, sie haben sich die Daten angeguckt.
Das Vertrauen habe ich nicht.
Ja, das merke ich, das merke ich auch. Und sie tun mir auch an der Stelle leid. Schauen Sie, ich bin mit dem Zug hergefahren. Ich vertraue darauf, dass die Eisenbahn mich sicher hierher bringt. Ich verstehe nichts von Eisenbahn. Ich vertraue darauf und trotzdem realisiert sich ab und zu ein tragisches Risiko.
Aber wie will man spätestens nach der Schweinegrippenimpfung, wo die WHO sich einen nicht und die Fertilisationsimpfung, die ich vorhin schon erwähnt habe, wie will man da einer WHO noch vertrauen?
Es geht doch nicht um die WHO, es geht
doch,
um die
Gesamt- geht um die WHO.
Nein, es geht
weil
nicht
die WHO hat zugelassen,
es geht nicht um eine Organisation, Herr Krohn, es geht doch nicht um eine einzige Organisation.
Es geht nicht um eine Organisation, die WHO ist
die Organisation. Sie reden weltweit gegen die Ärzteschaft.
Wir haben in 2014 2,3 Millionen Kenianerinnen mit einem Tetanus-Impfstoff geimpft, der ein Schwangerschaftshormon enthielt. Was war die Folge? Dass die Frauen unfruchtbar wurden. Das ist von der WHO bezahlt worden durch die Bill Gates Stiftung. Und das kann man nachlesen, das ist Genozid. Wie will man da einer WHO noch vertrauen? Und wenn ich mir jetzt die Schweinegrippenimpfung anschaue, nicht? 7% der Deutschen haben sich nur gegen Schweinegrippe geimpft. Sind wir denn alles, wir sind Impfgegner, was das angeht. Ja?
Die Frage war ja, wie man dazu wird. Und ich finde das jetzt interessant. Sie sagen, das Vertrauen ist nicht mehr da. Und jetzt gibt es die Frage, was tut man gegen dieses Vertrauen?
Also es erodiert
gegen
tatsächlich.
Vertrauensverlust. Es gibt 2 Möglichkeiten. Wenn man sagt, okay, vielleicht ist da was dran, schauen wir uns das an. Oder man sagt, ihr seid Idioten und kriegt es einfach nicht ganz auf die Reihe. Nicht? Das scheint ja dann irgendwie so eine verstärkende Wirkung zu haben. Wenn man skeptisch ist, aufgrund der Tatsachen, die Sie genannt haben, man vertraut den Institutionen nicht mehr so richtig, findet man ja manchmal auch gut, dass die Leute irgendwie selbstständiger werden, dann merkt man, da rutscht was im Vertrauen und die Frage ist, reagiert man drauf?
Also ich glaube, was wirklich schiefgelaufen ist, ist die Kommunikation. Also wir haben, habe ich erlebt im Umgang mit den Kinderärzten, dass eigentlich überhaupt keine Zeit ist, um auf die Sorgen und Ängste der Eltern einzugehen. Da wird einfach gesagt, hier sind die Empfehlungen von der Expertenkommission, hier ist ein Zettel, gucken Sie es selber nach. Ja? Und das ist einfach ziemlich schroff und dann fängt man an, eben selber zu recherchieren und gelangt vielleicht an die falschen Quellen oder an dubiose Quellen, weil auch die Ämter jetzt auch nicht so perfekt sind in der Kommunikation, wie das aufbereitet ist jetzt für Eltern, um sich was anzugucken. Und dann landet man schnell in so einer Filterblase, weil man sagt, wenn der Arzt überhaupt nichts über Impfschäden oder Nebenwirkungen gesagt hat und man dann zum ersten Mal erfährt, das gibt's überhaupt, ja, und zwar unabhängig vom Arzt erfährt man das, dann ist man erstmal empört und sagt, er hat's mir nicht gesagt, da steckt vielleicht was dahinter, das hat irgendwie System. Dann fängt man an zu recherchieren und hört nur noch was von Impfschäden.
Was hat denn Sie in den Recherchen besonders irritiert? Was war für Sie so ein Trigger, wo Sie gesagt haben, Moment, weil Sie waren ja vorher tatsächlich bereit, alle Empfehlungen
eine Erfahrung war zum Beispiel, dass meine Kinderärztin mir gesagt hat, der ich auch gesagt habe, ich will einen Dokumentarfilm machen zu dem Thema, da hat sie mir gesagt, off-camera hat sie mir gesagt, ich kann Ihnen vor der Kamera ja gar nicht offen sagen, was ich wirklich denke. Muss man ja aufpassen und so. Ja?
Und was wäre das gewesen? Wir haben eh keinen Namen, wir können sie nicht.
Ja, genau. Also ja, sie sagte, sie ist mittlerweile sowieso im Ruhestand. Da sagt sie, jetzt kann sie sich's eh leisten. Die damals, also und wir haben mittlerweile auch die Kinderärztin gewechselt, weil wir umgezogen sind.
Sie
zum Beispiel, sie kriegt immer Ärger, weil sie auch auf individuelle Wünsche von Patienten eingeht. Also die sagen, ich will die und die Impfung nicht, sondern nur die und die Impfung. Sie macht das mit den Impfungen und wird dafür ganz viel von Kollegen angegriffen, auch aus der Ärztekammer. Sie wird dafür angegriffen, dass sie das überhaupt möglich macht, sozusagen einen abgespeckten Weg zu gehen. Also, wobei sie sagt, das Robert-Koch-Institut selber, also der oberste Gesundheitsbehörde in Deutschland, sagt so, besser, es wird überhaupt geimpft als gar nicht. Ja? Lieber weniger als gar nicht.
Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Es geht doch darum, dass man aufklärt und transparent ist. Und natürlich muss man impfen, es gibt Impfreaktionen, das muss man auch unterscheiden, was ist eine Impfreaktion und was ist ein Impfschaden, dass einem der Arm wehtut oder ein Teil der Knubbel ist, das ist eine Impfreaktion und noch kein Impfschaden. Und was tatsächlich passieren könnte, sollte man auch offenlegen und gleichzeitig aber deutlich machen, welchem Verhältnis das Risiko zum Nutzen steht.
Das muss ich nochmal sagen.
Verstehen Sie
das? Ja, nee, genau,
da vertraut die Leute das.
Nur, genau, und das Problem ist, dass ich aber niemanden kenne in meinem Bekanntenkreis, der zum Beispiel eine Packungsbeilage bekommen hat zu einer Impfung.
Kein Arzt legt
und die Ärzte, die ich vorhin haben gesagt, ja, das ist eine Überforderung für den Patienten. Wenn er das liest, da stehen alle, die Hersteller sind verpflichtet, alle Nebenwirkungen, die jemals aufgetreten sind, aufzulisten. Und die müssen ja nicht mit der Impfung im Zusammenhang gestanden haben. Und das ist aber ein Argument, was nicht richtig greift, weil man kann sich das im Internet runterladen, liest das und sagt so, warum hat er nicht mit mir drüber gesprochen? Deshalb ist das Problem, die sprechende Medizin ist einfach unter den Tisch gefallen zu sehr. Wir haben eine super Gerätemedizin, wir verschreiben fleißig Medikamente. Und in Deutschland ist es so, dass ein Arzt halt nur abrechnen kann, wenn die Impfung verabreicht wird. Wenn er eine halbe Stunde Gespräch führt und es wird nicht geimpft, kann er es nicht abrechnen und das lohnt sich nicht für ihn.
Das ist ja gerade das Wichtige daran.
Ich weiß natürlich nicht, wie die Situation in Deutschland ist, kann ich nicht sagen dazu. Ja. Aber bei uns in Österreich ist das ganz klar, dass der Impfung ein Aufklärungsgespräch vorangestellt.
Kann man das abbrechen, auch wenn nicht geimpft wird?
Das ist gesetzlich bei uns so
verankert. Ja, es findet aber nicht statt. Ich habe über hunderte von Patienten aus Österreich, auch weil ich wohne ziemlich nah an der österreichischen Grenze. Ich kann Ihnen sagen, dass es nicht stattfindet.
Und
kein Arzt legt dem Patienten einen Beipackzettel vor und geht einzeln die Nebenwirkungen durch, wie man das zum Beispiel in der Anästhesie oder in der Chirurgie macht. Da muss man unterschreiben, ich habe verstanden, lieber Herr Doktor, was Sie mir jetzt hier runtergebetet haben, das kann auftreten, wenn auch selten, aber ich habe verstanden, es kann auftreten. Warum muss ein Kinderarzt nicht mit dem Patienten einen Aufklärungsbogen durchgehen? Ich habe Sie aufgeklärt über die und die und die und die Nebenwirkungen, Unterschrift
fertig. Die Aufklärung kommt, da gebe ich Ihnen recht, die Aufklärung gehört absolut unverzichtbar
dazu. Das passiert ja, es ist eine Dokumentation zu führen und ein Aufklärungsgespräch, aber viele Eltern sagen, ich brauche das nicht, machen Sie die Impfung.
Nein, aber Moment,
aber
wenn wir es dorthin bringen, wo die Kinder
Patienten
noch klein sind, in die Schule, in den Eltern. Kindergarten, dann kann man da Veranstaltungen machen für die Klasse, für die Klasseneltern und einmal einfach ein Aufklärungsgespräch machen. Aber
der Herr Krohn stellt eine konkrete Frage. Warum, und das passiert offenbar,
also in Deutschland massiv, ich weiß nicht, in Österreich.
Warum vor der Impfung macht das nicht das und sagt, das ist der Beipackzettel, das sind die Nebenwirkungen, gehen wir es gemeinsam durch, Sie haben es verstanden, jetzt kommt die Impfung. Sie sagen, weil die Eltern das gar nicht wollen. Nein, umgekehrt,
das passiert auf jeden Fall. jeden Fall bei uns, das ist überhaupt keine Frage. Und
subjektiv für mich aus Deutschland. Ich habe mich immer gut beraten gefühlt, aufgeklärt über alles und Fragen,
wo man Wahlpackzettel hat, man kriegt
man nicht. Zu den österreichischen Ärzten.
Ich möchte mal auf was abheben, was offensichtlich ein insgesamt ein Problem ist, das wir auch noch gesellschaftlich haben. Nämlich wir sind mit immer mehr Entscheidungen konfrontiert, in jeder Hinsicht. Mit jeder neuen Erfindung, mit jedem wissenschaftlichen Fortschritt bin ich natürlich immer wieder genötigt, als Patient oder auch als Konsument, entscheide ich mich für oder gegen. Setze ich einen Helm auf, setze ich ihn nicht auf. Habe ich ein Auto mit 4 Airbags oder mit 8 Airbags oder gar nicht und so weiter. Also es gibt immer mehr Entscheidungen, die mir in der Hinsicht quasi zugemutet werden und wo ich abwägen muss, sozusagen. Welche Risiken gehe ich ein, auf welche Risiken verziehe ich. Und aus der Nummer komme ich im Prinzip nicht raus, wenn ich nicht ein Grundvertrauen in irgendwas einmal reingebe und sage, pass auf, was gibt es eine grobe Empfehlung, was macht man jetzt so damit? Und dieses Grundvertrauen erlebe ich als
erodiert
immer mehr.
Und einer der Gründe dafür, dass das bröckelt, das sagen viele Leute, ist sowas, ich nenne es jetzt einmal plakativ, sowas wie die Arroganz der Schulmedizin, die eben genau das vergessen hat zu sagen, ich sag's euch eh.
Ja, aber da macht man sich's, glaube ich, zu einfach, weil die Schulmedizin war, glaube ich, definitiv vor 30 oder 40 Jahren arroganter, als sie es heute ist. Sie ist heute eher auf Augenhöhe, so nehme ich sie wahr. Und so
aber da liegt ja auch das Problem, dass wir eigentlich, ganz kurz, also ich glaube, es ist eine Zeitenwende, wir werden eigentlich auch erzogen zum autonomen Patienten. Also man sagt immer, hol dir noch eine zweite oder dritte Meinung. Also es gibt die Patientenverfügung. Es ist nicht mehr so, dass einfach der Arzt bestimmt, was passiert. Und das trifft, glaube ich, also da trifft jetzt die alte Schule mit der Expertenkommission, auf die man sich einfach mal grundlegend halten soll, trifft auf die neue Zeit, wo jeder sich den Wunsch hat, auch selbst zu informieren. Jedenfalls Leute, die einen gewissen Bildungsgrad haben, die auch die Erfahrung gemacht haben, man ist nicht immer gut beraten, auf den erstbesten Arzt zu hören. Jetzt gibt es hier eine Kommission, die was gemacht hat, das gebe ich zu, aber man weiß auch durch die Entwicklung in der Gesellschaft, dass viele Institutionen ungut mit der Industrie verflochten sind und hat auch ein Misstrauen, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja? Also wir Deutschen sind jetzt nicht besonders toll darin, die Industrie gut zu kontrollieren und zu überwachen. Deswegen muss man das auch ernst nehmen.
Aber dieses, das Argument, das kenne ich natürlich, dass die Industrie daran verdient, dass der Impfstoff verkauft wird und so weiter und so weiter. Also so groß ist der Gewinn, den die Industrie aus der Impfung machen kann, nicht. Er ist wesentlich größer. Aus der
Krankheitsbehandlung.
Ist auch die Homöopathie ein zig Milliarden Geschäft.
Nein, ja, also, ist es auch. Aber also, die neuen Impfungen, zum Beispiel die HPV-Impfung, ist
die HPV,
ein der Blockbuster.
Ja, richtig. Aber die Masernimpfung ist eine preisgünstige Impfung, davon abzuraten oder dazu zuzuraten, weil man daran verdienen kann. Das trifft also sicherlich.
Also, es ist ein formallogisch falsches Argument, nur weil jemand an irgendetwas verdient, zu sagen, deswegen sollte man es nicht machen. Ist
aber es sind Verflechtungen da.
Aber es gibt.
Das mag ja sein. Auch die Hersteller würden, die sind börsennotiert, das machen die, auch, weil sie Profit machen wollen. Das muss nicht schlecht sein, aber für den Einzelnen.
Aber wenn schon im Oktober in den Ärzteblättern steht, wer jetzt noch fleißig impft, kann bis Weihnachten noch 8.000 Euro zusätzlich verdienen durch die Grippeimpfung. Das ist doch schon befremdlich.
Aber die Grippeimpfung
macht Sinn. Es ist total befremdlich. Nein, die macht keinen Sinn. Das ist wissenschaftlich belegt.
Fangen wir das jetzt auch noch an.
Kennen Sie die Cochrane-Collaboration?
Bitte hören Sie doch auf.
Nein, ich höre nicht auf. Das ist wissenschaftlich belegt, dass die Grippeimpfung eher schadet.
Die Grippeimpfung rettet Menschenleben.
Das ist völliger Quatsch. Ja, die STIKO bekommen fast alle Mitglieder der ständigen Impfkommission, kriegen alle Gelder von der Pharmaindustrie dafür, dass sie Impfempfehlungen aussprechen.
Also das ist eine klare Bestechung, würden Sie sagen? Oder
nein, nicht Korruption, Bestechung.
Oder wie nennen Sie das dann?
Nennen Sie es, wie
also bei uns ist es in Österreich, also die bei uns in den Impfausschüssen sitzen, beziehungsweise in der Bioethikkommission, die sind höchst integer und da verdient keiner auch nur einen Cent, wenn er eine Empfehlung zum Impfen
ausspricht. Also bei uns können Sie auf die Seite
STIKO schauen. Lassen Sie mich mal ausreden. In der Bioethikkommission sind neben Medizinern auch Theologen, Ethiker und denen können Sie ganz sicher nicht irgendwelche Verflechtungen vorwerfen mit der Industrie. Und die sind aber genau diejenigen, die das bestätigen, was unsere oberste Impfkommission macht.
Die ständige Impfkommission kennen Sie.
Ich erdreiste mich nicht, hier irgendwelche Stellungnahmen abzugeben über die Impfkommission bei Ihnen in Deutschland oder das System, wie es bei Ihnen läuft, was Sie aber ständig tun und hier irgendwelche Dinge über das österreichische System behaupten, die einfach falsch sind.
Ist es sehr unterschiedlich, das deutsche und österreichische System?
Und die zurückzuweisen sind.
Das ist wahnsinnig unterschiedlich.
Also bei uns, wenn der Herr Graun von einer Korruption spricht bei der STIKO, kann ich nur sagen, so etwas gibt es in Österreich nicht.
Ja, und der muss es auch für ganz Deutschland belegen, würde ich mal sagen.
Wie funktioniert es denn? Ja. Also hier gibt es auch eine Expertenkommission, die dem Gesundheitsministerium angeschlossen ist.
Ja.
Und die Leute haben also legen ihre Interessenskonflikte offen.
Aber selbstverständlich.
Und die gibt es aber gar nicht.
Honorige,
weil bei uns in Deutschland auch so. Ja. Unsere STIKO-Mitglieder müssen ihre Interessenskonflikte
offenlegen. Genau, man kann das nachlesen.
Aber was Sie aber in der Bioethikkommission
sind...
Aber das ist interessant, oder? Sie behaupten, die müssten es offenlegen, aber da fließt Geld. Also Korruption möchte ich es nicht nennen, das ist das Schwierige in der Diskussion, nicht? Sie werfen eigentlich vielen Leuten Korruption vor und sagen dann, aber ich möchte nicht sagen, dass es Korruption ist. Sie sagen eigentlich, ich würde jedem empfehlen, jedem Elternteil nicht zu impfen, aber das muss er selber entscheiden. Warum gehen Sie
da
nicht?
Das müssen Sie selber entscheiden. Wissen Sie, nochmal die Frage zurück, wie wird man zum Impfkritiker? Ja? Wie wird man zum Impfkritiker?
Ja, indem man ihnen glaubt, das ist alles eine große.
Nein, die meisten Impfkritiker kommen dadurch zustande, dass sie ein erstes Kind haben, das völlig zugeimpft ist und schwerste chronische Krankheiten erlitten hat. Das zweite vielleicht gleich noch. Das dritte wird ein bisschen weniger geimpft, das vierte gar nicht mehr und siehe da, das ist plötzlich kerngesund. Und die Erfahrung machen sehr viele Eltern.
Das ist, als ob man jemand zuhört, der erzählt, dass die Welt eine Platte ist.
Ja. Die Erde ist eine Scheibe. Also
ich weiß jetzt nicht, was daran so lustig ist.
Ja, einfach die Geschichte ist so absurd.
So wird man zum Impfkritiker. Ja. Wenn man einmal in seiner eigenen Familie, an seinen eigenen Kindern,
wenn man an seinen eigenen Kindern
schwerste Reaktionen beobachtet, ja, dann werden sie vorsichtiger mit dem Impfen. Und das ist das meiste. Die meisten Patienten, die ich habe, sind aufgrund von schweren Nebenwirkungen Impfkritiker geworden, beziehungsweise Impfskeptiker. Und später haben sie die Impfung komplett abgelehnt. Und das müssen wir nicht, sowohl Sie als auch ich, wir müssen das akzeptieren, dass es Eltern gibt, die nicht weiter impfen wollen.
Genau, das finde ich jetzt
sehr interessant.
Da möchte ich jetzt nochmal an den Punkt zurückkommen. Wenn man sagt, so, wie wird man vom Impfskeptiker, von jemandem, der sagt, ich weiß nicht so recht, zum Impfgegner? Und jetzt habe ich irgendwie die These, unter anderem dadurch, dass wenn jemand wie Herr Krohn sagt, was er sagt, die Reaktion drauf ist nicht, okay, wo könnte da was dran sein? Wie vermittle ich das jemandem, der auch skeptisch ist, sondern sagt, eigentlich glaubt er, dass die Welt eine Scheibe ist? Ist das nicht genau so der Punkt?
Natürlich ist das der Punkt.
Wir kommen aber eine gewisse Arroganz, die an den Tag gelegt wird, die da verkehrt ist.
Wir kommen aber,
jeder hat sein Erfahrungsfeld.
Es ist einfach sagen, es ist nicht beliebig, ob man daran glaubt, wie an eine Religion,
Es gibt Eltern, die umgekehrte Erfahrung gemacht haben.
Das ist doch eine falsche Logik, weil ein Einzelfall oder Einzelfälle, wo sich Nebenwirkungen realisieren, von Einzelfall auf die Grundgesamtheit zu schließen, ist einfach schlichtweg logisch.
Aber das hat er jetzt gar nicht gemacht. Er hat gesagt, wie wird jemand zum Impfgegner? Und wenn man dann sagt, ja, sie können genauso sagen,
UFOs fliegen um die Welt. Es werden immer wieder Einzelfälle geschildert.
Darauf kann man hinweisen.
Und das wird dann ein Popanz. Alles in Frage stellen.
Da sind wir genau bei Fake News, bei alternativen Fakten. Wir wickeln Aufklärung rückwärts ab. Merkt das eigentlich?
Wir
haben uns irgendwann mal geeinigt, wie Gesellschaft Wissen produziert. Und das ist überhaupt nicht beliebig. Und da haben wir rausgefunden, die Erde ist keine Scheibe. Und dabei haben wir rausgefunden, der Nutzen von Impfung ist gigantisch. Er rettet 100 Millionen Menschen das Leben. Und im Verhältnis dazu sind die Nebenwirkungen verdammt gering.
Und das sind alles auf Basis von
wissenschaftlich fundiert. Und da verlieren wir plötzlich, das Vertrauen.
Wie bitte wollen
Sie so riesig?
Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Da muss man doch zuhören.
Das ist keine Frage der Kommunikationskultur oder von Ich-Botschaften, sondern es ist eine Frage von wissenschaftlichem Vorgehen.
Aber Sie wollten ein Argument sagen.
Ja, also ich sag's nochmal. Mich stört es, dass immer über Impfen an sich gesprochen wird. Das machen Sie die ganze Zeit. Impfungen haben in Ihrer Geschichte, hat das schon so und so viel geholfen. Das wird vielleicht von vielen Impfkritikern gar nicht in Abrede gestellt, sondern es geht dann wirklich um bestimmte Impfungen und bestimmte Krankheiten.
Unterscheiden
sich Impfungen wahnsinnig. Ja?
Aber da ist Wirkungsgrad Unterschied, ob ich jetzt von
wir reden jetzt heute über die Masernimpfung zum Beispiel. Sonst kann man eine ganze Talkshow über eine andere Impfung
machen. Das haben wir gelernt. Masern sagen Sie, ja, passt eh. Was sind denn die Impfungen, wo Sie sagen würden, da muss man doch unterscheiden können, man soll nicht nur vom Impfen reden. Bei welchen würden Sie sagen, ich habe das recherchiert, die würde ich nicht machen?
Ich rate nicht von Impfungen generell ab.
Nein, ich werde nur Ihre Recherche geben.
Meine Recherchen haben gezeigt, dass man bestimmte Impfstoffe kritischer sehen kann als andere, weil die schlechter funktionieren und weil sie auch... Zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht, ob das den Rahmen jetzt sprengt, also es gibt Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe. Lebendimpfstoffe sind...
Das haben Sie vorher schon gesagt, aber konkrete Sachen, ja. Impfungen gegen...
Genau, zum Beispiel die Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, das ist ein Totimpfstoff. Und der hat in vielen Studien gezeigt, dass er die Geimpften eher krankheitsanfällig macht, obwohl gegen die Zielkrankheiten, gegen die geimpft wurde, geschützt wird. Ich habe meine Tochter auch dagegen geimpft. Ja? Trotzdem gibt es...
ich kann dem sehr, nicht folgen.
Ja, warum nicht? Dann lesen Sie die Studien doch.
Aber die Mumps-Impfung zum Beispiel funktioniert fast überhaupt nicht.
Da, dem würde ich widersprechen.
Die Keuchhusten-Impfung,
weil er
einzelne Studien, die von schlechten Wissenschaftlern
irgendwo waren, das zitiert sehr arrogant und überhaupt sehr unwissenschaftlich.
Herr Juncker, ich wäre froh, wenn wir jetzt den Herrn Lindner als Arzt antworten lassen könnten auf das ganz konkrete Ding, das der Herr Sieveking gesagt hat mit dieser Impfung. Was sagen Sie dazu?
Ich möchte wirklich wieder zurückkommen auf das.
Ich hätte gerne, dass Sie die Frage beantworten.
Wichtige Thema, auf das übergeordnete Thema, nämlich auf unsere Verantwortung. Wir haben allesamt, die Ärzte und die Gesellschaft, eine große Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen für diejenigen, die wir schützen müssen, weil sie nicht geimpft werden können, aus verschiedensten Gründen. Ja. Und diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Und dazu muss uns jedes Mittel recht sein, um das zu erreichen, diese Gemeinschaftsimmunisierung.
Aber das ist doch nur der Herdenschutz oder die Gemeinschaftsschutz,
für den
rede ich total ein. Aber der trifft nur auf bestimmte Krankheiten, bestimmte Impfungen.
Ja, und auf die sollten wir uns jetzt einmal konzentrieren.
Genau, können wir machen. Aber deswegen will ich nicht allgemein
jede einzelne Impfung dadurch diskutieren, weil das bringt uns auch nicht weiter. Da brauchen wir wahrscheinlich
Aber da werden wir über den Leisten gezogen.
Und
wenn ich eine Tetanus-Impfung ablehne oder eine Masernimpfung ablehne, dann bin ich ein Impfkritiker.
Von der Impfkommission empfohlenen Impfungen für die Kinder, die sollen durchgeführt werden. Bitte. Ist eine furchtbare Erkrankung. Ja. Tetanus ist eine ganz, ganz scheußliche Erkrankung, die mit schwersten Krämpfen zum Tode führt. Und wir können froh sein, dass diese Erkrankungen Gott sei Dank bei uns so gut wie nicht mehr
durch
vorkommen.
Impfung,
und dadurch, durch die Impfung, ist ja verständlich.
Ja, Quatsch.
Und dadurch wiegt sich aber unsere Gesellschaft in einer doch falschen Sicherheit, weil nämlich diese Erkrankungen wieder zurückkommen können,
also,
wenn die Impfrate zu weit absinkt.
Das
sieht man bei Masern an der Ukraine, bei einer ganz niedrigen Impfrate, wo wir jetzt jedes Jahr einen Ausbruch erleben in einer Größenordnung von 10.000 bis 30.000 Masernfällen. Und letztlich ist auch derjenige, der bei uns diesen Ausbruch verursacht hat, ein Ukrainer, der bei uns auf Urlaub war und hier einen Jungen angesteckt hat und auf eine wenige
impfende Ukraine werden wir hier nicht
bevölkern.
Was fantastisch wäre, was viele Impfkritiker oder Impfgegner überzeugen könnte oder Skeptiker, wenn tatsächlich Studien gemacht würden, die zeigen würden, wie wirken sich Impfungen nicht nur auf die spezifische Krankheit aus, die verhindert werden soll durch die Impfung, sondern auf die Gesundheit im Allgemeinen. Eben. Weil da liegen viele Befürchtungen und da müssten größere Anstrengungen gemacht werden.
In der Diskussion wird immer wieder unterstellt, ist mein Eindruck, dass die Menschen, die nicht geimpft sind, alles Impfkritiker sind. Das sind einfach Menschen, die sind teilweise verunsichert, die sind noch nicht entschlossen, was sie tun sollen.
Die muss man abholen.
Die muss man abholen. Ja, die sind ja nicht alles
Impfkritiker oder Impfgegner. Ich hoffe, dass wir heute einige abgeholt haben. Ich fürchte, wenn wir nur sagen, dass sie Weltverschwörer sind, werden wir das nicht schaffen. Frau Pilz, meine Herren, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.